Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Wir sind angelangt im Wonnemonat Mai, die Zeit der Maibäume, der Maibowle, der Maifeste, die gerade hier im Rheinland absolute Tradition haben und besonders junge Menschen motivieren, im Vereinsleben dabei zu sein. Und woher kommt dieser, ich nenne es mal Maizauber und auch das vielleicht Ungewöhnliche, dass junge Menschen Traditionen ganz hoch halten hier im Rheinland? Darüber sprechen wir heute mit zwei Mitgliedern eines Junggesellenvereins aus dem Vorgebirge, aus Alfter, nämlich vom JGV Gielsdorf. Bei mir zu Gast Benedikt Schüller, der war schon Maikönig, und Severin Wigger ist amtierender Maikönig beim JGV Gielsdorf. Ich grüße euch.
Hi.
Hallo Nico.
Schön, dass ihr da seid. Wir haben euch jetzt einfach mal stellvertretend für die ganz vielen tollen Junggesellenvereine hier. Was macht eigentlich ein Vorgebirge aus, dass man den Berg hoch muss zu euch, oder warum Vorgebirge?
Quasi. Also ich kann mich an kein Fest erinnern, wo wir hinfahren, wo kein Berg ist, wo wir nicht irgendwie im Festzug noch einen Berg hochlaufen müssen.
Urfeld, das am Rhein.
Das ist schön flach.
Das stimmt.
Ja. Dazu kommen wir auch noch, dass es so viele Junggesellenvereine gibt, ihr zum Teil Freundschaften pflegt, ob Feindschaften, schauen wir auch mal. Aber ja, das hält ja auch fit in gewisser Weise, weil die ganzen Mai-Umzüge gehen dann logischerweise auch immer einen Berg gerne mal hoch, ne? Oder wie ist das, Binne?
Oftmals. Also ich glaube, bei uns ist so der unbeliebteste Berg in Gielsdorf.
Warum?
Der ist steil, sagen wir mal kurz und schmerzvoll.
Voll,
genau. Aber durchaus, es gibt einige. Also Hemmerich fällt mir da ein, wo es auf jeden Fall den Berg hochgeht.
Wir haben hier im Studio mal die Klimaanlage angemacht. Ihr sitzt im T-Shirt hier in eurem Vereins-T-Shirt. Das heißt, das gehört eigentlich auch zur festen Ausstattung. Gibt es da so auch so, schon so eine Strafe, wenn ihr jetzt hier heute ohne Vereins-T-Shirt gesessen hättet?
Ja, also wenn wir auf Feste gehen oder Veranstaltungen, wo wir uns repräsentieren wollen und wieder nicht ohne Polo hingehen, dann gibt es schon ein bisschen Ärger, aber richtige Strafen haben wir nicht.
Ja, aber du trägst ja jetzt auch als Maikönig mehr als ein Polo, vermute ich mal.
Genau, also wir tragen generell auf Festen gar nicht unser Polo, also sonntags auf den Festen, sondern unseren sogenannten Bieranzug, also schwarze Anzugshose, weißes Hemd mit Wappen. Und ich und meine beiden Ehrenführer, wir tragen einen Anzug und die Damen dazu dann halt passende Kleider.
So, das hat ja schon dieses Festliche. Und da sind wir schon beim Thema. Wir wollen heute viel auch über Tradition und Tradition pflegen sprechen. Dass es so festlich ist, das gehört auch irgendwie dazu, Bene, oder? Also du bist selber Maikönig gewesen. Geht man dann so richtig in ein Anzuggeschäft oder woher kriegt man diese festlichen Outfits?
Ja, definitiv. Also wir waren damals auch in einem Anzugsgeschäft umgeschaut. Wir wurden natürlich von den Damen vorher schon gebrieft, in welche Richtung muss es denn gehen.
Ach, die Damen entscheiden, oder was? Weißt du, woran mich das erinnert? An Hochzeit. Da entscheidet die Frau nämlich auch mit ihrem Brautkleid, was der Herr dann am Ende anzieht.
Ja, also der Severin, der Seppi, der war damals bei mir Ehrenführer, wie ich Maikönig war. Und wir beide wollten eigentlich eine Krawatte haben, durften wir aber nicht. Und wir haben die Krawatte gekauft. Und wir mussten danach noch die Fliege dazu kaufen.
Warum wolltest du Maikönig werden? Oder hat sich das einfach ergeben?
Es hat sich einfach ergeben. Wie gesagt, ich war vor 2 Jahren beim Benne Ehrenführer und da haben wir uns dann, oder sind ich und meine Freundin irgendwie auf den Geschmack gekommen. Das hat uns Spaß gemacht. Ich habe zum Glück eine Freundin, die da auch sehr viel Spaß dran hat, irgendwie an dem Brauchtum. Und da haben wir dann dieses Jahr gesagt, wir probieren es mal.
Und du hast es ja schon hinter dir. Was würde er erleben in diesem Jahr? Worauf muss er sich einstellen?
Ja, es ist auf jeden Fall die Saison, die unvergesslich bleibt in der Zeit, wo man im Junggesellenverein ist.
Ist das so ein bisschen wie Prinz sein im Karneval?
Ja, es ist, ach, krass. Okay. Es würde ich schon ein bisschen so sehen. Man muss zum Glück nichts sagen, das ist der Vorteil daran. Also man muss nicht auf der Bühne stehen und irgendwas erzählen.
Ja, außer wenn du hier im Radio bist halt. Ne?
Aber das ist auf jeden Fall die Saison, die bleibt in Erinnerung und das ist auch was, das macht man eigentlich nur einmal. Also es gibt mal Ausnahmen, wo auch mal ein Maikönig in seiner Karriere im Junggesellenverein zweimal Maikönig war, aber das ist sehr, sehr selten. Also in der Regel sagt sich auch jeder, nee, das ist das Highlight, das macht man einmal. Und
es gibt auch genug Bewerber, die das noch machen wollen. So
genau.
Ist es nicht. Also ich glaube, wenn es darum geht, wer Maikönig oder wer Maipaar wird, da fehlt es uns eigentlich jedes Jahr nie an Leuten.
Junggesellenvereine sind oft einfach Männerdomänen und dann werden Frauen ersteigert als Maiköniginnen. Da sagen ja einige so, wie kann das noch sein? Ist das noch zeitgemäß? Aber eigentlich haben die Frauen den Hut auf, ne? Und entscheiden, Severin. Oder Seppi, wie ich dich auch nennen darf.
Ja, vollkommen. Es ist auch, Wir sind zwar ein Jungsverein oder ein Männerverein, aber es gibt kaum noch eine Veranstaltung, die ohne die Mails läuft. Also die Mails sind eigentlich überall dabei, außer jetzt bei unserer traditionellen Maiversteigerung. Aber sonst sind die Mails meistens mit dabei, genau.
Und ist dieser Akt des Ich werde Maikönig mit meiner Maikönigin auch so ein Vorbote von heiraten? Also hat das was miteinander zu tun, Seppi? Wie ist das bei dir und deiner Maikönigin? Seid ihr ein Paar auch sonst?
Ja, wir sind ein Paar, aber das mit der Hochzeit hat noch Zeit. Also ich bin 23, sie 24, also da haben wir gar keinen Stress.
Und wie ist bei dir? Was ist aus deiner Maikönigin geworden? Ist sie noch deine Partnerin
auch? Ja, ist sie. Aha. Ja, wir sind jetzt auch schon relativ lange zusammen. Und ja, ob das ein Vorbote ist, das munkelt man immer so.
Naja, weil er Junggeselle ist irgendwann nicht mehr Junggeselle, weil er heiratet, ne?
Das kann durchaus dahin führen. Also in unserer Vergangenheit würde ich sagen, das ist bei einigen so gewesen. Wir haben ja auch unsere Maikönigskette dabei, da kannst du ja gleich mal drauf gucken.
Zeig mal, komm, wir machen das hier. Wir sind ja hier völlig flexibel, wir haben Zeit mitgebracht. Da klimpert es schon schön. Wow.
Gibst du
die
mal rüber?
Darf ich die hier oben? Oh, großartig. In Silber, ne?
Ja.
Ist das echtes Silber?
Nein.
Die ist, das wäre sehr teuer dann.
Interessiert.
Ne? Ja, auf jeden Fall sehr schön. Und da kommt jedes Maipaar im Grunde drauf. Das heißt, die Kette wächst und wächst.
Genau, ja. Das wurde auch dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr das erste Mal zum Problem, dass unser Maikönig die Kette die ganze Zeit nach hinten gerutscht ist, weil die hinten zu lang wurde.
Und also dem vor dir.
Genau, dem Maikönig von 2024.
Ja.
Und wir deswegen jetzt dieses Jahr irgendwie mal ein bisschen mit dem Plättchen ausprobieren mussten, wie es am besten passt. Und seitdem gibt es jetzt vorne auch noch die drei Plättchen und die ist dann damit hinten kürzer.
Wie schwer ist, also die ist jetzt schon mir schwer in der Hand oder im Arm, ich merke es jetzt schon. Du trägst sie die ganze Zeit.
Ja, aber auf den Schultern geht's. Ja. Also, aber einmal zurück. Ja. Ich muss sagen, ich hätte auch gedacht, sie wär leichter.
Gut, aber das gehört ja irgendwie dazu, ne? Muss sein.
Ja, und die muss ja auch gepflegt werden. Die wird jedes Jahr poliert.
Von wem?
Die wird zu einem Juwelier gegeben.
Achso, also nicht vom Maikönig.
Nee. Und da kommt dann das neue Plättchen rein und das muss aber immer der Maikönig, muss die immer dann dahin bringen, abholen. Das macht der Maikönig, aber er muss sie nicht selbst polieren.
Das ist ja so ein Ritual, so etwas dabei zu haben oder auch etwas, was man nach außen hin trägt. Das kennt man ja auch so ein bisschen aus dem Karneval, ne, wo der Pajas oder andere Dinge, wichtige Dinge. Sollte irgendwas verloren, kaputt in irgendeiner Form gehen, dann gibt's richtig Ärger. Gab's schon mal Ärger bei euch im Verein? Was das angeht. Oder seid ihr sehr pflegsam mit diesen Dingen?
Also mit Kette und dann die Krone oder das Diadem von der Dame zum Glück noch nicht. Also die ist noch nie abhanden gekommen.
Hast
oder,
du auch dabei gewusst, ne?
Genau.
Ach, durftest du die ausleihen?
Die durfte ich einmal ausleihen.
Oh.
Mit der Bitte, sie soll sauber wieder zurückkommen.
Auch davon machen wir gleich mal ein Foto.
Aber bei uns ist das vor allem so das Wappen. Wenn das Wappen wegkommt, geklaut wird, dann wird es teuer. Und vor allem, wenn es dann noch ein anderer Verein findet, dann muss man das Wappen auszahlen.
Wappen heißt, das, was ihr jetzt auf der Brust auch hier auf eurem Polo habt, gibt es nochmal in welcher Form?
Das ist auf so ein Stück Stoff aufgestickt und das machen wir dann an unsere Hemden, wenn wir sonntags auf den Festen sind.
Ach, das heißt, das kann man theoretisch abmachen.
Genau.
Und wenn sowas verloren geht?
Dann wird es teuer.
Ja, warum macht ihr es nicht ein Fest? Also warum muss es drauf gepappt werden? Warum nicht fest genäht? Dann geht es doch nie verloren. Oder ist das der Gag auch an der Sache so ein bisschen?
Ja, ein bisschen ist das auch der Gag, aber vor allem werden die Hemden in der Saison relativ oft gewechselt, weil passen irgendwann nicht mehr, sind zu dreckig oder man hat mal vergessen, die zu waschen bis zum nächsten Sonntag. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man die gut umstecken kann.
Mhm. Schielt der ein oder andere Verein Bene auch darauf, eventuell so ein Wappen zu ergaunern? Also ist das dann schon was fast so eine Herausforderung? So krieg ein Wappen von einem anderen Verein?
Ja, Wappen direkt würde ich nicht sagen, aber die Vereinsjacken, wenn man da sieht, die liegen an einem Tisch unbeobachtet oder da steht eine Fahne rum von einem anderen Verein, da guckt man natürlich schon mal und denkt sich, ach, die kann man jetzt gegen Bier einlösen.
Ja. Ist das klassische Tauschmittel? Also
ja.
Kassenkölsch oder was wird fällig? Gibt es da klare Rankings?
Ja, auf den Festen gibt es ja Fassbier und dann sind es dann meistens entweder Meter, also 10, 11 Kölsch oder die roten Kisten, je nachdem, was dann geklaut wird. Wo ich die Bände kurz korrigieren muss, die Jacken dürfen nicht mehr geklaut werden. Es gibt nämlich, oder gab jetzt vor 2 Jahren war es eine Präsidentenversammlung mit allen Präsidenten hier aus dem Vorgebirge. Und da wird das beschlossen, weil da zu oft noch private Sachen drin sind.
Ja, okay.
Und das ist ein bisschen blöd, wenn die wegkommen.
Junggesellenvereine unter sich. Da gibt es so einige, mit denen ihr sehr gut könnt. Gibt es auch so klare Feind-JGVs, wo ihr sagt, die können wir so gar nicht leiden, ohne Namen zu nennen. Aber gibt es diese klaren Freunde, Feinde?
Also ich würde sagen, es gibt definitiv Rivalitäten unter den Vereinen.
Wie zeigen die sich denn? Weil man sich aufgrund der Tradition auch nicht einfach nicht mögen darf, oder?
Ja, das manchmal weiß man gar nicht, warum man nicht mag. Das wurde immer so weitergegeben.
War schon immer so.
Genau. Ich würde sagen, mittlerweile ist das eher so ein, ich würde nicht sagen Schauspiel, aber es ist eher eine inszenierte Feindschaft als eine wirkliche, ja, Feindschaft würde ich das nicht mehr betiteln. Also ich glaube, früher war das extremer, aber mittlerweile hat man sich da schon dran gewöhnt. Man hat natürlich die Vereine, wo man sagt, das sind die Jungs, da gehen wir gerne hin, bei den anderen vielleicht nicht so gerne, weil man einfach die Leute auch nicht so mag, aber ich würde sagen, jetzt krasse Feindschaften oder Seppi?
Ja, es ist ja mehr dann, wenn gegen den Verein, anstatt gegen die Leute, die da drin sind. Und wenn man jetzt Ältere aus unserem Verein fragt, oder vor allem Leute aus der Männerreihe, da gibt es da ein paar Leute, die sehen das noch ein bisschen schärfer als der Benne, aber rein theoretisch kommen wir mit allen Jungs gut klar, ist dann mehr der Verein, gegen den man da mal gerne Liedchen anstimmt oder irgendwie so, genau.
Es sind irgendwie Rivalitäten da, aber ich glaube, wenn Not am Mann ist oder so, da unterstützt man sich auch trotzdem gegenseitig. Also da gibt es auch schon Gemeinschaftsgedanken unter den Vereinen.
Also es gibt die Maiversteigerung, gibt es auch noch in anderen Vereinen, ne? Also ich habe es zumindest aus anderen Vereinen schon gehört auch.
Die gibt es, also im Vorgebirge wüsste ich auch keinen Verein, der sie nicht hätte. Die läuft natürlich überall ein bisschen anders ab. Bei uns ist das dann eben so, der designierte Maikönig ist dann noch nicht automatisch Maikönig, weil dann geht der Verein erstmal direkt in der Nacht geschlossen zu potenziellen Maikönigin. Da wird dann kurz für die gesungen und dann fragt unser Präsident die Dame, ob sie denn auch das Amt übernehmen möchte und den Ort repräsentieren möchte. Und da kann sie immer noch sagen, nö, möchte ich nicht.
Wie bei einem Heiratsantrag. Da sind wir wieder bei der Parallele in gewisser Weise.
Ähnlich.
Ja. Das heißt, deine Freundin wusste schon, ihr werdet wohl nachts mal aufschlagen?
Ja, also oft sind das bei uns Paare oder Junge, der Mädel gefragt hat. Und die fragt man natürlich irgendwie im Vornherein, ob sie darauf überhaupt Lust hat. Und daher war meiner Freundin das irgendwie so klar, dass es sein könnte. Im Endeffekt weiß man nie, was dann in der Maiversteigerung passiert, was die Jungs wollen. Genau, aber sie war schon ein bisschen vorbereitet.
Sehr gut.
Kasten Bier bereit.
Zum Monat Mai vielleicht mal. Was macht diesen Monat aus für euch? Was ist der Zauber dieses Monats? Freut ihr euch ganz besonders nach Karneval auch auf diese Zeit?
Ja, ich muss sagen, vor allem jetzt für mich dieses Jahr gibt es eigentlich keinen Tag, wo ich nicht dran denke, sonntags irgendwie im Festzelt zu stehen oder auch bei uns selbst am Vereinsheim wird jetzt tagelang geöffnet und wir gucken da Fußball zusammen, wir grillen was, wir trinken Bierchen. Sowas wird dann gemacht und das macht für mich die Maizeit oder auch den Sommer, das geht ja dann bis September ist, glaube ich, das letzte Fest. Bis dahin geht's und das macht für mich so die Zeit aus. So mit den Jungs irgendwie eine coole Zeit verbringen, coole Erlebnisse haben. Genau.
Ja, und war das auch der Grund, warum ihr beide in diesen Verein gekommen seid? Oder erstmal, wie seid ihr eigentlich zum JGV gekommen? Benne, fangen wir mal mit dir an.
Mich hat ein mittlerweile Mitglied, was in der Männerei ist, vor, ich glaube, 11 Jahren an Karneval in Alfter angequatscht, ob ich nicht Bock hätte auf Junggesellenverein. Und dann hat er mir so ein bisschen erklärt, was sie so machen und fand ich interessant. Habe immer gerne organisiert, habe mich für Tradition interessiert, fürs Rheinland interessiert und so bin ich dann irgendwie da reingekommen. Er meinte, komm mal vorbei. Dann war ich da und dann bin ich direkt beigetreten.
So, also, was macht man denn so? Also womit wurdest du gelockt? Also viele, glaube ich, ja klar, Junggesellenvereine sieht jeder in der Gegend und weiß auch jeder, dass es die gibt. Aber was macht ihr?
Also wir machen zuerst mal sehr viel zusammen. Also es ist ein hohes Gemeinschaftsgefühl dahinter. Wie der Seppi schon gesagt hat, wir haben unser Vereinsheim, wo wir zusammensitzen. Wir machen zusammen auch neben den Junggesellenfesten Ausflüge, Aktivitäten, gehen abends mal irgendwo hin in die Kneipe, fahren nach Köln. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen und natürlich unsere Veranstaltungen, die wir selbst organisieren. Das sind jetzt bei uns 2 Kirmesveranstaltungen und ja mit der Männerei zusammen der Maiabend oder mehr durch die Männerei und natürlich Maibäume holen. Das sind so viele einfach gemeinschaftliche Sachen und da kann man sich einfach ein Stück weit auch, glaube ich, verwirklichen und Leute treffen. So, das ist für junge Leute. Ich finde es wünschenswert, wenn man sich irgendwie beteiligt.
Also ich war in einem anderen Jugendverein bei uns im Ort tätig und da waren gab es ganz viele Überschneidungen. Also viele Jungs waren bei uns in einem Jugendverein, aber auch beim JGV Und die haben dann irgendwann, habe ich mich mit meinen zwei besten Freunden irgendwie zusammengetan und habe gesagt, komm, wir probieren das auch mal aus. Wir wussten auch gar nicht, was für ein Rattenschwanz das Ding hat. Wir dachten eigentlich, ja, man setzt sich da gemütlich ins Vereinsheim und sonntags geht man mal auf ein paar Festen. Aber was dann dahinter steckt und was da eigentlich noch zusammen gemacht wird, das war das im Endeffekt, warum ich da geblieben bin und jetzt auch da noch tätig, genau.
Seit 1947, lese ich es hier bei euch, gibt es euch, also schon echt, echt lange. Und die Frage ist ja dann auch, wie viel Tradition bekommt man mitgegeben oder auch, wo wird gesagt, so war das immer und so wird das bitte auch weiterhin gemacht. Also wer bestimmt da eigentlich, wie viel Hierarchie ist in so einem JGV?
Ich würde mal sagen, das Gute an einem JGV ist ja, dass die Zeit bei den Junggesellen irgendwann endlich ist. Also bei uns ist es so, entweder Heirat oder das 30. Lebensjahr macht den Abschluss bei den Junggesellen. Danach geht man automatisch in unsere Männerei über. Das heißt, da ist immer Erneuerung drin. Und das bringt auch immer wieder neue Ideen rein. Das bringt frischen Wind rein. Und das ist, glaube ich, auch manchmal ganz gut so, dass die Tradition, die besteht, sich aber auch irgendwie weiterentwickeln kann. Also das haben wir jetzt bei unseren Veranstaltungen ganz stark gesehen. Die haben sich in den letzten Jahren relativ stark verändert, sind gewachsen, sind professioneller geworden. Und da hat sich auf jeden Fall sehr viel getan in den letzten Jahren. Und eigentlich ist der Verein dauerhaft im Umbruch, weil neue Leute kommen, alte Leute gehen. Und das ist immer so ein stetiger Wechsel, der da stattfindet.
Diese Professionalisierung von Junggesellenfesten, von Dingen, die das beobachte ich im ganzen Rheinland. Damit Leute noch irgendwo hinkommen, muss es halt mindestens den Künstler XY geben, mindestens die Soundanlage. Braucht's das oder locken auch ganz klassisch traditionelle Sachen noch die jungen Menschen hinterm Kamin hervor?
Bei uns ist das, dieses Jahr bei der Mainacht hatten wir zum Beispiel gar keinen Auftritt und trotzdem war das Zelt und der Platz rappelvoll, auch mit jungen Leuten vielen. Trotzdem merken wir bei unserem Junggesellenfest, dass so eine Band fürs Marketing natürlich nicht schlecht ist. Mhm. Aber trotzdem gibt es viele junge Leute, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Tradition liegt, dass sie da hochkommen, die aber trotzdem auch ohne Band einfach kommen.
Gerade wenn man ein Programm stemmen will, dann muss man die Einnahmen haben. Wir haben zum Beispiel auch unser Vereinsheim, wo wir natürlich Unterhalt bezahlen müssen. Wenn man zu befreundeten Vereinen geht, da gibt man natürlich Geld aus. Dann macht man die Weihnachtsfeier. Das sind viele Ausgaben, die der Verein hat. Und natürlich, man guckt, wo man sparen kann, das ist ganz klar. Aber ich denke, wir haben jetzt für uns ganz gut gewirtschaftet in der letzten Zeit und versuchen da auch eben immer zu gucken, dass das eine Waage hat. Also wir wollen jetzt auch nicht das Riesen-Event da haben. Wir haben für uns gesagt, unser großes Fest soll nicht mehr wachsen. Wir können nicht mehr wachsen, wir haben keinen Platz dafür. Wir wollen in der Qualität versuchen, uns weiterzuentwickeln, zu optimieren, aber in der Quantität ist da eigentlich ein Limit erreicht, was wir nicht weiter treiben wollen, weil wir auch selbst bei unserem Fest noch Spaß haben wollen. Also das darf man nicht vergessen, dass so eine Veranstaltung unfassbar viel Arbeit ist und man auch die Jungs irgendwie und die Mädels motivieren muss, da mitzuhelfen. Und wenn man da keinen Spaß mehr dran hat, dann hat das in unseren Augen relativ wenig Sinn.
Für Gielsdorf selbst, was bedeutet das, dass der JGV da ist? Ich glaube, ihr tut auch recht viel fürs Dorf und für die Gesellschaft bei euch, ne?
Ja, ich glaube, fürs Dorf ist das auch kein schlechtes Ding. Ich glaube, bei uns auf den Festen ist das halbe Dorf eigentlich immer vertreten. Wir haben natürlich auch Nachbarn, die wir dann da 4 Tage beschallen, denen wir immer nur danken können, dass sie da so gut die 4-5 Tage dann immer nichts sagen und das über sich ergehen lassen quasi. Aber wir machen auch im Dorf Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel vorletztes Jahr unseren Dorfplatz gepflastert mit Jungs von uns und 2-3 anderen Dorfvereinen und ja, bei sowas unterstützen wir dann.
Ja, also wir sind, dadurch, dass wir viele junge Leute haben, kann man immer gucken, dass man eben die Jüngeren auch nochmal zum Anpacken bewegt. Man sagt ja oft, Vereine, die haben keinen Nachwuchs, da sind viele ältere Leute drin. Das ist bei uns zum Glück anders und ich bin froh, wenn wir mit dem JGV auch unterstützen können. Das haben wir jetzt, genau, zum Beispiel beim Kinderzug in Alfter haben die Jungs unterstützt, aber auch in Gielsdorf, da haben wir dann geholfen, die Pätschchen freizuschneiden, also die kleinen Fußwege zwischen den Häusern. Das sind kleine Aktionen, die aber trotzdem irgendwie einen Beitrag leisten und wir versuchen gleichzeitig auch das Brauchtum ein bisschen zu vermitteln. Letztes Jahr war unser Fähnrich zum Beispiel im Kindergarten und hat dann den Kleinen erklärt, was ein Fähnrich macht.
Erklär es mal allen kleinen Hörern, die jetzt dran sind. Also der Fähnrich ist der für die Fahne, der Zuständige, ne?
Der Fähnrich, der trägt die Vereinsfahne, der schwenkt zum Beispiel zu Ehren des Maipaares oder am eigenen Fest, ist kein Eröffnungsritual, aber er schwenkt zu bestimmten vorgegebenen Zeiten muss er halt schwenken und geht im Festzug vorne voran. Dann gibt es den Tanz unter der Fahne, wo dann das Maipaar unter der Fahne tanzen muss. Also die Fahne ist bei den Junggesellen durchaus ein wichtiges Zeichen.
Maibäume. Ich glaube, das ist die Tradition, die die meisten noch was sagt. Fast jeder, auch im Junggesellenverein oder nicht, hat schon mal vielleicht einen Maibaum gestellt oder bekommen. War in diesem Jahr auch wieder Thema bei euch? Habt ihr viele Maibäume gestellt? Wie war's?
Ja, also wir waren im Wald klassisch. Wir fahren immer in Kottenforst oben in Gielsdorf. Und
da wird noch richtig selbst angepackt.
Wir packen auch selber an und tragen die dann auch mit allen Mann eigenständig, zumindest bis zum nächstgelegenen Weg, wo wir sie mit dem Traktor abtransportieren können.
Und wie viele Fails gab es in diesem Jahr? Oder ist alles gut gelaufen?
Nee, es ist alles gut gelaufen.
Ja, außer ein paar Splitter war, glaube ich, nichts.
Ja gut, das muss man abkönnen.
Aber wir haben, ich glaube, aus dem Wald haben wir an die 20 Bäume rausgeholt. Und
das wird offiziell vom Förster dann zugewiesen, ne? Wahrscheinlich, oder?
Das
geht ja nicht schwarz in den Wald.
Genau, das ist von einem Privatwaldeigentümer an der Stelle, wo wir hingehen. Aber genau, der sagt uns dann, da könnt ihr hingehen, da könnt ihr hingehen. Und dann dürfen wir uns da die Bäume aussuchen, die wir haben wollen.
Und darfst du die größte Birke schlagen für deine Maikönigin? Oder ist es dann der Dorfbaum? Was ist der größte Baum eigentlich?
Eigentlich ist es immer der Dorfmai, der am größten ist. Ja, und da muss man gucken, wie man am besten den Baum irgendwo bei der Maikönigin oder bei den anderen Damen irgendwie festbekommt und daran macht man so ein bisschen die Größe fest.
Wie war es dieses Jahr bei dir?
Ja, ich bin letztes Jahr umgezogen und hatte da so einen Vermieter, den ich erstmal fragen musste. Und der hat mir zum Glück erlaubt, dass ich ein Loch im Garten buddeln durfte. Und dann stand ich da einen Tag vorher, weil es relativ spontan war, dass ich ein Loch buddeln durfte im Garten und hat so ein 1,50 tiefes Loch gebuddelt.
Wie beim Brunnenbohren im Grunde.
Ja, genau. So ungefähr läuft das dann. Und dann konnte ich zum Glück einen relativ großen Baum stellen.
Sehr gut.
Er ist auf jeden Fall sehr nah am Dachgiebel.
Oha,
gefährlich.
Also wenn nicht sogar ein bisschen drüber, aber das hoffe ich mal nicht.
Das ist schon ein Akt,
weil,
ne? Den da hochzuhieven?
Ja, also wir waren 15, 20 Jungs, die dann da anpacken und das ist auch gar nicht so ungefährlich. Mhm. Aber wir haben da zum Glück immer wieder die richtigen Leute, die da auf die Sicherheit achten und irgendwie ein bisschen Erfahrung haben.
Ist schon mal was schiefgegangen auch?
Also es gab schon mal Momente, da mussten wir einen Baum ablassen. Ja, ich erinnere mich vor einigen Jahren, da haben wir mal nachts in einem Vorgebirgsort die Oberleitung getroffen, da sind dann alle Lichter drumherum ausgegangen.
Kurzer Stromausfall.
Ja, aber bei uns ist sonst mit den Bäumen noch nichts passiert, zum Glück. Das sind ja wirklich je nach Baum einige hundert Kilo, die man da hochheben muss und das machen wir mit Muskelkraft und vielleicht mal einer Leiter oder
und
so.
Erfahrung
und mit, Erfahrung ist da, ja, aber ich würde sagen, wir haben bis jetzt immer alles gut hinbekommen und ich glaube, es hat sich auch noch kein Mädchen beschwert über den Baum.
Nee, darüber nicht. Aber uns ist es auch immer noch wichtig, dass wir das per Hand machen, weil das traditionell, da sind wir wieder bei uns im Ort immer so war. Da sträuben wir uns so ein bisschen dagegen, das irgendwie mit Maschinen zu machen, mit dem Kran oder so.
Ich habe letztens gesehen, es gibt so eine richtige Baumhubmaschine irgendwie, die das so hoch, wie so ein Roboter so hoch hieft, ne?
Ja, da gibt es inzwischen irgendwie einiges. Aber wir sagen dann, wir gucken lieber, dass der Baum ein bisschen kleiner ist und dass wir dann mit allen Mann da irgendwie den großen Baum, den Dorfmai, irgendwie hochbekommen.
So, und dieser Dorfmai, ist das auch immer noch so, dass der bewacht werden muss, weil andere, wir sind wieder bei den feindlichen Vereinen, Bock drauf haben, euch den zu klauen oder abzusägen?
Ja, wir haben ja das Glück, dass neben unserem Dorfmai direkt der Tanz im Mai ist und da dann bis tief in die Nacht dann entweder aufgeräumt wird oder halt getanzt wird. Und daher müssen wir da keine extra Wachen abstellen, aber wir haben ihn auf jeden Fall die ganze Nacht im Auge.
So, was ist mit euch selbst? Guckt ihr bei anderen Vereinen mal genauer hin? Also über mal hier was wegnehmen oder so haben wir ja schon gesprochen, aber Dorfmaibaum so klauen oder so hattet ihr jetzt noch nicht das große Interesse. Ihr seid ein lieber JGV.
Ja, vor allem dieses Jahr bin ich halt nicht mitgefahren, aber die Jungs haben dann eigentlich schon die ganze Nacht zu tun. Also wir kommen oft da um 5, 6 Uhr morgens irgendwie dann frühestens irgendwie nach Hause und da hat dann keiner Lust, noch irgendwie in der Nacht ein Dorfmai zu klauen. Da wird sich das dann lieber gespart und genau die eigenen Bäume gestellt.
Wer jetzt am 8. bis 10. August nach Gielsdorf kommt, um mit euch euer Fest zu feiern, gibt es so eine Tradition, die man besser wissen sollte oder wo man sich in die Nesseln sonst setzen sollte oder irgendwas ganz Besonderes, was in Gielsdorf nur so gemacht wird und woanders nicht? Oder seid ihr da eigentlich 0815 unterwegs.
Ich würde schon sagen, unser Fest ist sogar ein bisschen besonders. Also wir haben ja ein relativ kleines Fest, ein kleines Zelt mit einem, wie ich finde, sehr schönen Biergarten draußen. Wir können mal scherzhaft sagen, dass das Festzelt ohne Boden, weil unser Zelt steht halt einfach auf dem Asphalt.
Ja.
Und
eine Sektbar habt ihr auch, ne?
Und eine Sektbar.
Was ist eine Sektbar? Erklärt das mal allen. Ich glaube, das wissen nicht die. Also gibt's da Sekt oder geht es eher da um was anderes? Also ich höre da immer, dass da relativ laute Musik rauskommt.
Nee, tatsächlich gibt's da keinen Sekt. Das muss ich meiner Oma dies ja auch erklären. Aber
das kommt wahrscheinlich aus der Tradition heraus, oder? Dass es früher eine Sektbar war.
Wieso es so heißt, weiß ich tatsächlich nicht.
Ich weiß, es gibt's ja auch bei anderen Veranstaltungen. Karneval gab's das ja auch früher in Sälen, oft die Sektbar, aber warum das beim Junggesellenfest so, das ist mir tatsächlich auch ein Rätsel,
wie das da so heißt. So, und bei euch gibt's keinen Sekt, das musstest du deiner Oma erklären?
Genau. Okay. Da, bei uns gibt's dann zig verschiedene Cocktails oder Mischgetränke und im Endeffekt ist das eigentlich so eine After-Show-Party. Also, da wird dann nicht mehr irgendwie Schlagermusik oder da wird halt härtere Techno irgendwie so ein bisschen gespielt, traditionell. Bei uns und da gehen dann die Jungs hin, die nochmal am Ende ihre Ohren komplett weghauen wollen.
Da läuft dann nicht das, was hier bei Kölsch und Jod läuft, sondern so ein bisschen härteres Zeug. So eher Festivalcharakter hat das.
Ja.
Ne? In einem kleinen Rahmen. Und wie gesagt, das Ganze in Alfter-Gielsdorf. Und zwar vom 8. bis 10. August. Und ich sage jetzt einfach mal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und so ein bisschen mitgenommen habt in die Traditionen und auch, glaube ich, gezeigt hat, warum es einfach auch für junge Menschen noch toll ist, Traditionen zu leben. Lieber Benne, lieber Seppi, grüßt mal alle anderen Mitglieder des Vereins, deren Spitznamen ich jetzt nicht weiß.
Ah, unser Präsident heißt Poffi, der mag das sehr gerne, wenn man ihn Poffi nennt.
Dann weiß ich da auch Bescheid und sage vielen Dank, dass ihr da wart und habt einen tollen Mai bis in den August hinein, bis zu eurem Fest. Danke euch.
Danke dir.
Danke.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.